Ja, also willkommen zur heutigen Systemprogrammierungsvorlesung und wir wollen uns heute etwas weiter mit dem Thema Prozessverwaltung beschäftigen. Hatten ja vor 2 Wochen in der letzten Vorlesung uns schon so ein bisschen über das Thema Scheduling, Einplanungsverfahren oder Einplanung überhaupt unterhalten und heute geht es jetzt im Wesentlichen einfach darum, wie macht man es denn nun konkret, welche Strategien gibt es da, was sind Kriterien dafür überhaupt, wie man vorgeht. Und als erstes will ich mal so eine Klassifikation von verschiedenen Scheduling-Strategien, denn es gibt da doch eine sehr, sehr breite Palette davon, vorstellen und dann anschließend einige konkrete Verfahrensweisen, also konkrete Strategien vorstellen und auch darauf eingehen, wie die sich im Einzelnen verhalten, was so ihre Charakteristika sind, wofür man sie auch verwendet, denn für unterschiedliche Einsatzzwecke sind eben auch unterschiedliche Strategien einfach dann mehr oder weniger gut geeignet. Je nachdem, wie wir in der Zeit stehen, müssen wir sehen, dieses Kapitel hat einen Anhang, wo ein paar Fallstudien sind, also die Scheduling-Strategie, so eine traditionelle alte Unix-Scheduling-Strategie, dann eine, ja, eigentlich sehr moderne, die nur einen Nachteil hat, nämlich, dass sie patentgeschützt ist, aus dem Solaris-System, also von Sun Microsystems entwickelt, die heute vor allem in großen kommerziellen Systemen eingesetzt wird. Und die Fallstudien befassen sich dann auch noch mit den Scheduling-Strategien, wie sie in der Praxis heute in 2 verschiedenen Linux-Varianten eingesetzt werden. Und da muss man mal schauen, je nach Zeit gehe ich darauf ein und ansonsten ist das im Prinzip so ein bisschen Hintergrundmaterial, dass Sie sich halt einfach mal durchgucken können. So, nochmal so zur Erinnerung, ganz allgemein. Beim Scheduling, es geht letztendlich darum, es gibt eine Warteschlange. In dieser Warteschlange sind alle Prozesse im Zustand bereit, befinden sich alle Prozesse, die im Zustand bereit sind. Und es gibt irgendwelche Betriebsmittel. Und diese Betriebsmittel, typischerweise die CPU, ja, aber ganz allgemein betrachtet können es natürlich irgendwelche Dinge einfach sein, also irgendwelche Ressourcen, die eben Prozessen zur Verfügung gestellt werden sollen und Prozesse müssen eventuell darauf warten und und wenn sie eben die Ressourcen, die sie zur Bearbeitung brauchen, haben, dann arbeiten sie eben, werden unter Umständen fertig oder ansonsten werden sie möglicherweise auch wieder in die Warteschlange zurückgestellt für den Fall, dass sie eben erneut auf irgendwelche Ressourcen die gleichen oder andere warten müssen. Das ist also so ganz abstrakt gesehen einfach so das Konzept, um das es geht. Und so ein konkreter Scheduling-Algorithmus ist letztendlich dadurch charakterisiert, in welcher Reihenfolge werden die Prozesse in die Warteschlange gesteckt und unter welchen Bedingungen werden sie da reingetan. Ja. So, und wenn man jetzt diese verschiedenen Einplanungsverfahren allgemein erst einmal kategorisiert, dann ist so eine erste Unterscheidung, kooperativ bzw. präemptiv. Und der Souverän, also derjenige, der im Prinzip die Entscheidungen trifft, ist im Fall des kooperativen Schedulings die Anwendung und beim präemptiven Scheduling ist es das Betriebssystem. Kooperatives Scheduling heißt also, ich habe also voneinander unabhängige Prozesse und ein unkooperativer Prozess könnte die CPU monopolisieren. Das heißt also, wenn ein Prozess da nicht mitspielt, bei diesem kooperativen Scheduling, dann haben die anderen im Endeffekt keine Chance. Man ist also darauf angewiesen, dass die Prozesse kooperativ sind. Diese Kooperation erfolgt im Wesentlichen eigentlich dadurch, dass jeder Prozess in regelmäßigen Abständen einfach mal durch diesen Scheduling-Algorithmus durchläuft. Und nachdem der Scheduling-Algorithmus typischerweise eben eine Funktion des Betriebssystems ist, muss man davon ausgehen, dass also während der Programmausführung immer wieder mal das Betriebssystem aufgerufen wird. Wenn Sie jetzt also einen Prozess in so einer Menge von kooperativen Prozessen haben und ein Prozess kommt auf die Idee, ich berechne jetzt mal Pi und gebe auch irgendwelche Zwischenergebnisse nicht zwischendurch mal aus, ja, würde also, sagen wir mal, immer wenn er 10 Stellen ausgerechnet hat, die ausgeben, wäre das eine feine Sache, ne? Weil dann macht er nach in regelmäßigen Abständen eine Ausgabeoperation, das ist ein Systemaufruf und dann funktioniert das, aber wenn er sagt, okay, ich berechne einfach mal Pi, solange ich rechnen darf, um Pi zu berechnen, braucht man keine Systemaufrufe, dann ja, wird er sehr unkooperativ und die anderen haben überhaupt keine Chance mehr. Ne? Oder wenn natürlich auch durch einen Programmierfehler einfach eine Endlosschleife irgendwo ist, dann, ja, dann war es das eben. Ja? Das heißt also, alle Systemaufrufe müssen in Scheduler, ja, also, und wenn jemand einen Systemaufruf macht, dann baut man es in solchen Situationen typischerweise so, dass halt im Rahmen des Systemaufrufs irgendwo halt mal so ein Abzweig durch den Scheduler ist. Ja? Und auf die Weise eben dann entschieden wird, schalte ich um auf einen anderen Prozess oder lasse ich den weiterlaufen. So, wenn man also jetzt Prozesse hat, die eben nicht kooperativ sind, dann brauche ich letztendlich irgendwie eine andere Strategie. Und das wäre also eine präemptive Strategie, also präemptives Scheduling. Heißt letztendlich, dass einem Prozess die CPU entzogen wird, ja, dann zugunsten anderer Prozesse. Im Endeffekt passiert an der Stelle eine relativ simple Sache. Es wird einfach durch ein Ereignis, und dieses Ereignis ist typischerweise ein Clock Interrupt. Also jeder Prozessor hat ja so einen Zeitgeber, der also in regelmäßigen Abständen Interrupts verursacht. Und durch so einen Clock Interrupt wird der Prozess letztendlich einfach mal in den Systemaufruf gezwungen, in einen leeren Systemaufruf, einfach ein Sprung in den Betriebssystemkern und ein Rücksprung. Aber vor dem Rücksprung läuft dann noch mal kurz durch den Scheduler. Und stellt auf, dabei fest, oh ja, ich bin ja nicht mehr der Beste, ich muss einen anderen quasi jetzt die Kontrolle übergeben. Und präemptiv ist es dadurch, dass eben der Prozess nicht freiwillig den Systemaufruf macht, sondern dass eben durch diesen Interrupt gesteuert er so manipuliert wird, dass er ihn tut. Ja? Was man an der ist eigentlich, also der Mechanismus dahinter, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Was abläuft, also normalerweise, wenn ein Prozess so vor sich hinläuft, dann haut irgendwann der Interrupt rein. Interrupt bedeutet, er geht also in Kernelcode, macht die Interrupt-Bearbeitung, macht einen Return vom Interrupt und läuft weiter. Ja, doch ich glaube, ich habe es hier schon mal aufgemalt. Und macht im Prinzip exakt an der Stelle weiter, an der er hier unterbrochen wurde. Ja. So, und was man jetzt hier. Und hier an dieser Stelle wird letztendlich der Zustand gesichert. Es wird vor allem der Programm-Counter hier gesichert und dann beim Return aus dem Interrupt wird der wieder restauriert. Und was man jetzt einfach machen kann, ist, dass man eben nicht diesen Programm-Counter, der hier gesichert wurde, restauriert, sondern dass man einfach eine andere Stelle restauriert. Das heißt, er springt nicht dahin zurück, sondern an irgendeine ganz andere Stelle. Und an dieser Stelle steht quasi der leere Systemaufruf und hier ist der Scheduler. Und am Ende von dem leeren Systemaufruf, dann springt er nicht einfach hier zurück, sondern hier holt er sich im Prinzip wieder den Zustand, den er hier eigentlich hätte restaurieren müssen. Also das heißt, also er springt hier quasi nicht ganz zurück, sondern hier macht er diesen Abzweig, so ist vielleicht besser, und geht in diesen Pseudosystemaufruf. So, Pseudo. Systemaufruf, also das ist quasi eine Umleitung in einen Pseudosystemaufruf und beim Return aus dem Pseudosystemaufruf wird er im Endeffekt wieder hierher zurückgeleitet, wo er eigentlich hin zurückkehren wollte, aus dem Interrupt. Ja? Das ist also hier der Interrupt. Clock Interrupt. Und das wäre der Return aus dem Clock Interrupt und der Return aus dem Clock Interrupt führt im Prinzip eben zu dieser Umleitung und hier, dadurch rennt er hier in den Scheduler und hier trifft er dann die Entscheidung, ach ja, ich mache eine Prozessumschaltung. Das heißt also, hier wird tatsächlich dann eine Umschaltung gemacht und dann irgendwann wird er zurückgeschaltet und dann nimmt er erst diesen Weg hier. Ja. Also das ist letztendlich das, was an der Stelle passiert, wie man sowas hinbastelt, dass das funktioniert. Und ja, und damit kann natürlich der Prozess auch in der Endlosschleife laufen. Ja? Der läuft also hier dann einfach in der Endlosschleife rum, aber durch diesen Clock-Interrupt wird er eben trotzdem dazu gezwungen, dass er mal eine Umschaltung macht. Und damit hat man natürlich einen ganz wichtigen Effekt. Ein Prozess, der eben nicht kooperativ ist, kann jetzt die CPU nicht mehr monopolisieren. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf ein Mehrbenutzersystem eine ganz wichtige Sache oder mehr Programmsystem. Kann nicht ein Programm haben, das im Endeffekt verhindert, dass andere noch arbeiten können. Ja? Und mehr Benutzer natürlich umso wichtiger. Ich kann nicht einen Benutzer haben, der letztendlich alle anderen daran hindert, den Rechner nutzen zu können. So, ja, eine andere Klassifizierung, eine andere Unterscheidung ist die Frage, ob das Scheduling deterministisch oder probabilistisch ist. Das heißt, habe ich von vornherein ein a priori Wissen darüber, wie die Prozesse laufen werden, und kann ich meine Strategie davon abhängig machen. Ja. Deterministisches Scheduling heißt im Endeffekt, ich berechne letztendlich die Prozesse vor, also nicht das, was die Prozesse tun, aber wie sie rechnen. Das heißt also, die Rechenphasen meiner Prozesse, die Länge der Rechenphasen sind bekannt. Und es sind auch Termine bekannt, zu denen irgendwelche Berechnungen fertig sein müssen. Ja. Also gerade wenn es eben um irgendwelche Steuerungssysteme geht, wo also letztendlich die Software mit irgendeiner Hardware interagiert, ja, dann gibt es natürlich irgendwelche klaren Zeitpunkte, zu denen irgendwelche Werte, also wenn Sie einen Roboter steuern oder sowas, dann müssen natürlich die Berechnungen für irgendwelche Achseneinstellungen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen und zu solchen Zeiten vorliegen, die eben den Bewegungen des Roboterarms oder sowas entsprechen. Ja. Und sowas kann man natürlich, also häufig sind sowas natürlich dann Berechnungen, die, sagen wir mal, von ihrem Schema her sehr gut bekannt sind vorher. Der Code ist bekannt und man weiß letztendlich auch, was da passiert. Und man weiß eventuell sogar wirklich ziemlich genau, wie lange welche Phasen sind. Das kann man durch Programmanalysen, durch spezielle Compiler natürlich abschätzen. Und solche Abschätzungen kann man auch sehr gut machen. Und auf dieser Basis kann man natürlich dann quasi solche Vorberechnungen machen, welche Berechnungen, quasi welchen Prozess, welchen Thread lasse ich zu welchem Zeitpunkt laufen, damit er eben zu den Terminen, die er einhalten muss, eben auch fertig ist. Ja. Damit kann ich natürlich auch eine sehr genaue Vorhersage der CPU-Auslastung machen. Ich weiß ja ganz genau, zu welchen Zeitpunkten ich eben wen dran nehmen werde. Bei Echtzeitsystemen, also vor allem bei den strikten oder harten Echtzeitsystemen, muss ich letztendlich zumindest die Rechenphase, ich muss nicht vielleicht die genaue Rechenphase kennen, die Länge der Rechenphase, aber ich muss zumindest wissen, wie lange das im schlimmsten Fall dauern würde. Ja, also es gibt ja da unter Umständen schon irgendwelche Varianzen drin, aber diese Worst-Case-Execution-Time, die ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich eine Abschätzung mache, also im schlimmsten Fall braucht der so und so viele Millisekunden, dann muss ich ihm natürlich den entsprechenden Zeitpunkt vor dem Termin die CPU geben, damit er den Termin auf jeden Fall einhält. Ja. Und bei solchen Berechnungen kriege ich unter Umständen auch raus, naja gut, mit dieser Hardware-Konfiguration, mit dieser CPU, in dieser Geschwindigkeit kann ich Termine nicht einhalten. Ja, und das ist natürlich letztendlich natürlich besser, wenn ich sowas weiß, bevor ich mein System starte, als wenn ich dann zur Laufzeit plötzlich feststelle, Mist, jetzt ist mir irgendwas an die Wand gefahren und kaputt. Ne? Und solche Fehler können halt, also gerade wenn es dumm kommt, wenn dann da irgendwelche Abschaltungen nicht rechtzeitig erfolgen können, natürlich wirklich fatale Folgen haben. Also wir hatten mal vor vielen Jahren eine Kooperation mit, das war ein Kunde von Siemens, der hat ein Walzwerk für Stahlplatten gehabt. Und das sind also so richtig breite, etliche Meter breite Stahlbänder eben durch dieses Walzwerk durchgerast in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und an irgendeiner Stelle hat irgendeine Abschaltung mal nicht funktioniert. Und dann hat es den also wirklich ein paar Tonnen Stahl in die Halle reingemüllt. Ja? Also das war ein Riesenschaden. Ja? Also das ist, ja, das hat sich dann so richtig in der Halle da hochgetürmt und ja, gut, wenn da mit, was weiß ich, wie viel Meter pro Sekunde da so ein Stahlband durchgejagt wird. Ich meine, bis da also jemand die Notabschaltung drückt, ja? Ich meine, da kommt was zusammen. Ne? Und sowas können eben Folgen sein, wenn man dann irgendwo dann einen Fehler unter Umständen eben auch in so einer Scheduling-Strategie drin hat und einfach so ein Termin wird verpasst und damit wird die Abschaltung verpasst und dann erfolgt sie vielleicht gar nicht und ja gut, und dann war es das. Gut, also insofern, solche Verfahren sind wichtig für bestimmte Systeme und das Interessante eben ist auch, dass man von vornherein berechnen kann, ob das eben mit dem System dann auch diese Garantien überhaupt einhaltbar sind oder nicht. Ist natürlich eine ganz andere Situation wie bei den typischen interaktiven Systemen, an denen Benutzer arbeiten und mal dieses, mal jenes tun. Ja, also hat letztendlich dann gar nicht viel miteinander zu tun. Ne? Das Gegenstück dazu ist das sogenannte probabilistische Scheduling. Ich habe unbekannte Prozesse, ich kenne die Rechenphasen nicht, ich kenne auch Termine eventuell nicht, die ergeben sich vielleicht auch erst durch neu hinzukommende Prozesse und ich kann die CPU-Auslastung vielleicht abschätzen, aber ich kann sie auf jeden Fall nicht exakt vorberechnen. Das System kann auch keine Zeitgarantien geben und auch nicht einhalten, weil es letztendlich einfach nicht weiß, was alles zu tun ist und bis wann was zu tun ist. Eventuell muss die Anwendung sicherstellen, dass Zeitgarantien eingehalten werden, was natürlich nicht ganz einfach ist, weil die Anwendung letztendlich auch nicht kein genaues Wissen darüber hat, was das System, das Scheduling, letztendlich mit ihr tun wird. Ja? Also wie viel von der CPU die Anwendung überhaupt bekommt. Und wenn ich natürlich, die Anwendung weiß vielleicht noch, wie schnell der Prozessor ist, aber wenn man nicht weiß, wie oft man zum Beispiel im Rahmen von so einem Scheduling unterbrochen wird und dann vielleicht mal ein paar Millisekunden den Prozessor nicht hat, dann ist es natürlich sehr schwierig. Ja? Ich meine, sowas ist damit letztendlich auch für ein hartes Echtzeitsystem eigentlich nicht zu gebrauchen. Ja? Das mag für weiche Echtzeitsysteme, wo man dann im Zweifelsfall sagt, na gut, habe ich einen Termin nicht eingehalten, haben wir halt Pech gehabt, schmeißen wir, was weiß ich, das Bild weg. Wenn ich irgendeinen Videodatenstrom wiedergeben möchte, dann schmeiße ich halt zwischendrin mal ein Bild weg. Habe ich halt keine 25 Bilder pro Sekunde gehabt, sondern nur 24. Ist auch kein Drama. Ja? Das sieht man eigentlich ja nicht. Und wenn es mal ein bisschen ruckelt, ist auch kein großes Problem. Ja? Also entsteht ja kein echter Schaden durch. So, nächste Unterscheidung, statisch-dynamisch. Mache ich es während der Programmausführung, die Entscheidungen, oder treffe ich die Entscheidungen, wann wer drankommt, letztendlich schon, bevor ich das Programm überhaupt starte? Ja? Was ein Stück weit zum Deterministischen passt. Ja? Also Offline-Scheduling mache ich häufig dann, wenn die Komplexität der Berechnungen, die ich da durchführen muss, letztendlich das im laufenden Betrieb überhaupt nicht ermöglicht, dass ich diese Berechnungen durchführe. Ja? Denn wenn ich also eine Menge von Prozessen habe und berechnen möchte, ob ich alle Zeitvorgaben eben garantieren kann, dann habe ich in vielen Fällen so ein multikriterielles Optimierungsproblem. Und die sind NP-vollständig. Und damit kann ich sie, zumindest wenn es ein bisschen komplexer wird, wenn ein paar mehr beteiligt sind, sowieso nicht mehr vernünftig berechnen. Und ich brauche also eventuell irgendwelche Ernährungsverfahren, mit denen ich irgendeine Lösung finde. Aber das ist alles letztendlich nichts, was ich so nebenher während der Laufzeit der Prozesse tun kann, weil unter Umständen die Berechnung wen ich jetzt als nächsten dran nehme, eventuell erheblich länger dauert, wie der überhaupt rechnen tät. Ja. Und insofern kann ich also sowas sinnvollerweise vorneweg machen, ist typischerweise eben auch bei irgendwelchen zyklisch immer wieder das gleiche tunenden Systemen der Fall. Ich mache einen vollständigen Ablaufplan, bevor das System gestartet wird und mache eventuell auch eine Quelltextanalyse nochmal, wo ich mir also wirklich angucke, was habe ich für Rechenphasen, wie viel Zeit brauche ich wo, und dann wird dieser Ablaufplan einfach abgearbeitet. In vielen Fällen sind das zeitgesteuerte Systeme, das heißt, ich habe eine strenge Taktung und im Abstand von, was weiß ich, ein paar Millisekunden kommt halt dann der dran und der Plan, wer wann dran kommt, steht einfach von vornherein fest. Ja? Auch wieder typischer Einsatzpunkt, irgendwelche Steuerungssysteme, ja? Also gerade so bei Robotersteuerungen findet man das ganz oft, wo man halt einfach eine Phase hat von 10 Millisekunden oder so, da müssen halt die nächsten Einstellungswerte berechnet werden und dann kommt eine Phase, da werden die Werte an die Maschine übertragen und dann kommt eine Phase, da wird die Maschine quasi gestartet, dann macht sie das entsprechende, dann hat man eventuell auch nochmal Phasen, wo keine kritischen Dinge zu tun sind, wo so ein bisschen Hintergrundarbeit noch zu erledigen ist, bis dann wieder der nächste Zyklus kommt und die quasi nächsten Einstellparameter berechnet werden müssen. Ja, ist also typischerweise gerade bei harten Echtzeitsystemen eine Vorgehensweise und in anderen Fällen auch gar nicht zu gebrauchen, denn in dem Moment, wo ich letztendlich nicht wirklich statisch weiß, was alles zu tun ist, kann ich sowas ja gar nicht machen. Das Gegenstück dazu ist das Online-Scheduling, das ich dynamisch während der Programmausführung mache. Das habe ich letztendlich in allen Systemen, also in allen probabilistischen Systemen, wo halt dynamisch während der Programmausführung irgendwelche Sachen sich tun. Und ob das jetzt Batch-Systeme sind, wo ich irgendwelche Aufträge, die vorliegen und ankommen, der Reihe nach abarbeite, ob ich interaktive Systeme habe, wo irgendwelche Benutzer neue Sachen starten zwischendrin und auch verteilte Systeme, wo über das Netzwerk irgendwelche Anforderungen reinkommen. Und auch im Fall von schwachen oder auch festen Echtzeitsystemen ist das also etwas, was typischerweise eingesetzt wird. So, wir haben noch ein Kriterium. Also, ja, wir haben noch ein Kriterium. Die Frage, wenn ich mehrere CPUs habe, läuft das. Das ist jetzt wieder nervig heute. Also die Batterie wäre ja voll, also schauen wir mal. Ja, also wir haben noch ein Kriterium, nämlich die Frage, wenn wir mehrere CPUs haben, benutzen wir quasi haben wir eine gemeinsame Warteschlange und bedienen diese CPUs alle aus einer Warteschlange oder haben wir CPU-spezifische Warteschlangen. Im Fall vom asymmetrischen Scheduling habe ich CPU-spezifische Warteschlangen. Letztendlich ist die Fragestellung, auf welchem Prozessorkern ich etwas laufen lasse, abhängig einerseits von den Eigenschaften der Ebene 2, also den Hardware-Eigenschaften des Prozessorkerns, auch von der Ebene 3, also was auf Betriebssystemebene eventuell für Entscheidungen getroffen werden. Bei asymmetrischen Multiprozessorsystemen muss ich das machen, also wenn ich quasi unterschiedliche Prozessoren habe. Ja? Also zum Beispiel irgendwelche Grafikprozessoren, spezielle Kommunikationsprozessoren, also sowas wie der Cell-Prozessor ist ein typisches Beispiel, ja? Wo ich eben einfach unterschiedliche Kerne drauf habe, die eben auch unterschiedlichen Befehlssatz haben, die unterschiedliche Dinge tun können, auch unterschiedlich effizient bestimmte Dinge tun können. Dann lasse ich eben bestimmte Sachen eben auf dem einen Kern laufen und andere Sachen nur auf dem anderen Kern. Und ich kann es auch gar nicht anders tun. Ja? Damit sind also die Prozesse an bestimmte Prozessoren gebunden. Das kann ich auch bei symmetrischen Multiprozessorsystemen tun, also Systeme, bei denen alle Prozessoren eigentlich gleich sind, aber wo ich halt bestimmte Prozessoren vielleicht für bestimmte Aufgaben reservieren möchte. Ja? Wo ich vielleicht irgendwelche Echtzeitanforderungen habe und sage, okay, da habe ich ein paar Prozessorkerne, die machen meinen Echtzeitbetrieb und die anderen Kerne machen so die restliche Rechenarbeit. Ja? Wobei man ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man sowas sagt, denn bloß weil ich einen Prozessorkern oder ein paar Prozessorkerne für bestimmte Aufgaben reserviert habe, kann es trotzdem Interferenzen von den Aktivitäten der anderen Prozessoren, die da Hintergrundaktivitäten betreiben, auf diese Prozessoren geben. Ja, also beispielsweise was die Speicherzugriffe angeht. Ja, wenn ich einen gemeinsamen Speicher für all diese Prozessoren habe, habe ich dann normalerweise natürlich, können natürlich verschiedene Prozessoren nicht beliebig gleichzeitig auf den Speicher zugreifen. Vor allem, wenn sie modifizierend arbeiten und Caches haben, dann habe ich eventuell Cache-Kohärenzprotokolle. Das heißt also, die Caches auf dem einen Kern müssen eventuell invalidiert werden, wenn ein anderer Kern die entsprechende Speicherzelle verändert hat. Und das kann natürlich zur Folge haben, dass also, weil so ein hintergrundarbeitender Prozess auf seinem Prozessor ständig irgendwelche Speicherzellen manipuliert, dass die Echtzeitprozessoren bei ihren Anwendungen ständig auf Cache-Misses laufen und dadurch natürlich erheblich längere Rechenzeiten bekommen, weil sie die Daten immer wieder neu aus dem Speicher holen müssen. Ja? Also nur einen CPU-Kern zu haben alleine ist noch nicht eine Garantie dafür, dass man auch ungestört ist. Ja? Aber sowas kann man natürlich bei so einem asymmetrischen Scheduling durchaus auch berücksichtigen, indem man dann eben zum Beispiel sagt, wenn irgendwelche kritischen Sachen auf einem Kern laufen, dann lasse ich bestimmte Sachen eben nicht auf dem anderen Kern laufen. Also auch sowas kann man natürlich berücksichtigen. So, das Gegenstück dazu ist das symmetrische Scheduling. Das ist also einzig abhängig von den Eigenschaften der Ebene 2, also von der CPU-Architektur. Ich habe identische Prozessoren, die sind alle geeignet zur Programmausführung und die Prozesse werden einfach gleich auf die Prozessoren verteilt. Und auf die Weise mache ich einen Lastausgleich. Das kann ganz nützlich sein, also wenn wir es nochmal so skizzieren, also das wäre das Asymmetrische. Ich habe also letztendlich, also ja, Supermarktkassenmodell, ne? Klar, ne? Also ja, jede CPU hat ihre eigene Warteschlange. Ist natürlich blöd, ne? Wenn die eine CPU jetzt hier eine leere Warteschlange hat, hat nichts mehr zu tun und hier stehen mehrere an. Ne? Gut. Ist die Frage, kann man dann die entsprechende Supermarktreaktion hier nachbauen? Kann man also, können die quasi hier rüber wechseln? Ja? Ist die Frage, ob das geht? Ja? Wenn das natürlich unterschiedliche CPUs sind, dann geht das natürlich nicht. Ne? Das ist jetzt mit dem Supermarkt nicht so gut vergleichbar. Also das wäre ja doch, ja, oder mit Kaufhaus. Ne? Es gibt Kassen, die da können sie halt nur bestimmte Sachen bezahlen. Ja? Und andere Sachen können sie dann nicht bezahlen. Dann können sie sich da auch nicht anstellen. Ja? Gut, wenn man das also nicht haben möchte, das so nicht haben möchte, dass also einzelne CPUs quasi nichts mehr zu tun haben und andere haben noch eine lange Warteschlange, könnte ich natürlich eine gemeinsame Warteschlange einrichten. Ist aber nicht ganz ohne. Man muss Obacht geben. Ne? Also wenn ich hier so ein vielleicht so ein Zeitscheibenverfahren habe, wo jeder mal ein bisschen was rechnet, wir kommen dann noch so auf so ein Round-Robin-Verfahren. Also jeder Prozess rechnet hier vielleicht eine kurze Zeit. Präemptives Scheduling, wird dann wieder hinten eingehängt, kommt dann wieder dran, kommt auf die andere CPU. Dann kommt er zwar vielleicht schnell wieder dran, ja, vielleicht schneller wie in so einem Fall hier, ja, wo die CPU 2 leer steht und er reiht sich immer wieder bei der CPU 1 ein und muss dann wieder lange warten. Aber wenn Sie sich vorstellen, ein Prozess läuft hier ein bisschen, dann kommt er das nächste Mal hier dran, dann kommt das nächste Mal da dran, dann kommt er wieder da dran. Kann das unter Umständen, wenn das alle so kreuz und quer machen, kann das ganz blöde Effekte haben, denn die Caches sind CPU-spezifisch. Und üblicherweise hat so eine CPU auch mehrere Kontexte für ihre Caches. Das heißt also, wenn eine Prozessumschaltung passiert, wird einfach auf einen anderen Cache-Kontext umgeschaltet und der ursprüngliche bleibt noch erhalten. Ja, der wird nicht freigegeben, sondern es ist quasi ein anderer Cache-Bereich dann für den nächsten Prozess da. Und wenn dann wieder auf den ursprünglichen umgeschaltet wird, dann sind die Cache-Inhalte eventuell sogar noch vorhanden. Wenn Sie aber auf einen anderen Prozessorkern das Ganze hochholen, dann müssen dort natürlich die Caches neu geladen werden. Ja? Und dann bekommen Sie natürlich sofort wieder Stall-Zyklen rein. Sie müssen Daten neu aus dem Cache holen. Und nachdem die CPUs ja nun doch ein paar Faktoren schneller sind, der Speicherzugriff, bremst das Ihre CPU dann halt lässig mal um Faktor 4, 6, 8, je nachdem aus, für eine gewisse Zeit, bis da wieder die Caches warm geworden sind, quasi, bis da wieder die Daten geladen sind. Und das kann durchaus ein Grund sein, weshalb man dann sagt, okay, also solange es einigermaßen geht, pinne ich so einen Prozess auch an eine CPU, also dass der also so eine gewisse Fixierung bekommt und erst wenn es aufgrund der Last oder so einfach unsinnig wird, dann lasse ich ihn auch mal auf einer anderen CPU laufen. Ja, wobei ich das natürlich auch in diesem Fall machen könnte, wobei dann kann ich natürlich nicht einfach die als FIFO-Queue betreiben. Ich könnte natürlich schon sagen, wenn jetzt hier ein Prozess ist, der das letzte Mal auf der CPU 1 ist, dann nimmt ihn die CPU 2 nicht raus, sondern sucht sich hier quasi erstmal einen, der das letzte Mal bei ihr gelaufen ist, um hier diese CPU-Affinität nutzen zu können. Ne? Also da gibt es also beliebig komplexe Mischverfahren. Ne? Anderer Effekt, der häufig heutzutage auch eine Rolle spielt bei diesen Sachen, ist natürlich auch einfach die Wärmeentwicklung, dass man also, wenn eine CPU sehr stark belastet ist, dass eventuell sein kann, dass der Chip in dem Bereich auch besonders heiß wird und dass es alleine deswegen schon sinnvoll sein kann, die Last mal auf eine andere CPU umzuverteilen. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass ich eine symmetrische Hardware habe, dass ich also die anderen CPUs so einen Prozess auch ausführen kann. Ne? Andere Frage ist natürlich auch, wie sind die Speicheranbindungen der CPUs? Ist das wirklich symmetrischer Speicherzugriff oder habe ich da oder habe ich uniformen Speicherzugriff? Also Ist der Zugriff auf alle Speicherzellen von allen CPUs gleich teuer oder habe ich eine sogenannte Non-Uniform Memory Architecture, also NUMA-Architektur, wo der Speicherzugriff von manchen CPUs teurer ist wie von anderen? Ja, dann ist nämlich auch doof, wenn die Speicherbereiche von dem Prozess in einem Speicher liegen, der für CPU 1 besonders schnell zugreifbar ist, aber für CPU 2 langsamer zugreifbar ist, dann macht es keinen Sinn, den entsprechenden Prozess auf CPU 2 laufen zu lassen. Ja. Und wenn Sie sich heutige Mehrkernprozessoren anschauen, je mehr Kerne Sie haben, desto eher bekommen Sie so eine NUMA-Architektur, weil es einfach nicht möglich ist, eine beliebige Zahl von Kernen wirklich voll symmetrisch an den Speicher anzukoppeln. Ja. Dann haben Sie mit dem Speicherbus immer einen Engpass, auf dem sich die Prozessoren in die Quere kommen. Deswegen baut man dann meistens irgendwelche hierarchischen Speicher, Zugriffskonzepte und da ist es dann eben für manche CPUs, manche Bereiche schneller zugreifbar wie für andere. Und all das muss man letztendlich dabei berücksichtigen. Ja? Und das sind eigentlich auch die Punkte, wo gerade so Betriebssystem- und Rechnerarchitekturleute eigentlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen, damit eben Betriebssystem das, was die Rechnerarchitekten da gebaut haben, auch vernünftig nutzt. Ja? Also da können Sie nicht mehr von abstrahieren, sondern Sie müssen im Betriebssystem ganz genau wissen, ja, was diese Architektur wirklich treibt und wie Sie sie gut nutzen, und wenn Sie das irgendwie dumm machen. Und da hilft Ihnen auch so ein General-Purpose-Betriebssystem gar nichts mehr. Sie müssen solche Strategien, also gerade Scheduling-Strategien, da wirklich auf diese Eigenschaften abstimmen, weil ansonsten verschenken Sie eigentlich viel von dem, was die Rechnerarchitekten da vielleicht an Optimierungspotenzial eingebaut haben in ihre Architektur. Und ich meine, wir selber bei unserem Lehrstuhl, wir merken das auch im Alltag, also einer unserer engsten Kooperationspartner in Forschungsprojekten ist der Lehrstuhl 12, also die Hardware-Software-Co-Design-Leute, die ja sehr nah an der Rechnerarchitektur arbeiten. Auch mit den Rechnerarchitekten arbeiten wir sehr eng zusammen. Das ist letztendlich so eigentlich der Alltag. Betriebssysteme kann man nicht alleine bauen. Ja. Auf der anderen Seite interagieren wir natürlich auch sehr stark mit Anwendern, weil letztendlich das Betriebssystem natürlich auch die Anwendungsanforderungen kennen muss und entsprechend agieren muss, damit eben auch die Anwendungsanforderungen gut erfüllt werden. Ja. Also man muss eigentlich gerade bei speziellen Architekturen wissen, wie die Speicherzugriffe auch in der Anwendung erfolgen, ja, damit man eben auch zum Beispiel im Hinblick auf Scheduling weiß, was man wo laufen lässt, auch welche Daten man in welche Speicherbereiche reintut, wenn das Ganze eben nicht voll uniform verwendbar ist. Gut, ja, ich habe da jetzt so lange drüber gesprochen, weil gerade Multiprozessor oder Mehrkernprozessoren sind letztendlich ja einer unserer Arbeitsschwerpunkte. Damit beschäftigen wir uns ja irgendwo so jeden Tag. Ja, ist auch letztendlich eins der Forschungsgebiete im Betriebssystembereich, wo unheimlich viel Potenzial noch drinsteckt, weil diese Architekturen sind ja gerade sich erst am Entwickeln. Und je mehr spezielle Eigenschaften da reinkommen, ja, und je mehr Kerne auf dem Chip gebaut werden, desto speziellere Eigenschaften haben diese Architekturen. Also häufig eben sind es nicht mehr symmetrische Architekturen, sondern asymmetrisch. Verschiedene Prozessorkerne haben verschiedene Eigenschaften. Und die heutige General-Purpose-Betriebssysteme decken letztendlich diese Anforderungen überhaupt nicht ab. Ja. Gut. Soweit also erstmal zur Klassifikation von den verschiedenen Scheduling-Verfahren und jetzt gucken wir uns einfach mal so ein paar an. Also, und das ist jetzt mal so der allgemeine Überblick, also kooperative wäre sowas wie First Come, First Serve. Im Endeffekt, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist ein gerechtes Verfahren, wer zuerst dran war, kommt auch zuerst dran. Wer zuerst da war, kommt zuerst dran. Ist ein bisschen die Frage, wie gerecht das wirklich ist. Ja, ist auch wieder wie mit Supermarktkassen, ne? Also Sie haben eine Milchtüte und vor Ihnen ist jemand, der hat einen Wagen aufgetürmt, nicht? Ist es gerecht, dass der zuerst drankommt, wo Sie mit Ihrer Milchtüte innerhalb von 10 Sekunden durch wären? Ja. Aber genau den Effekt haben Sie natürlich bei dem First Come, First Serve. Verdrängend Round Robin oder Virtual Round Robin reihum. Eigentlich nichts, was an Supermarktkassen vernünftig verwendbar wäre. Ne? Also wir kassieren mal 5 Artikel ab und dann nehmen wir den nächsten Kunden dran. Ja. Aber Sie hätten mit der Milchtüte natürlich einen Vorteil. Ne? gut. probabilistische Verfahren, shortest process next, oder shortest job first. Ich weiß nicht, ob es blöd ist, dass ich das immer mit Supermarktkassen vergleiche. Das ist ein typisches Informatikerproblem wahrscheinlich. Also wenn ich im Supermarkt anstehe, dann mache ich mir ab und zu Gedanken darüber, wie man sowas besser organisieren könnte. Ja. Typisches Informatikerproblem ist aber auch, dass man über sowas eigentlich mit niemandem vernünftig reden kann, weil die einen immer irgendwie blöd finden dann. Nun gut. Gut, shortest job first, natürlich klar. Also ich nehme quasi den mit dem kürzesten Job dran. Hat einen tollen Effekt. Sie bekommen unheimlich guten Durchsatz. Ne? Also können Sie sich auch wieder im Supermarkt vorstellen. Sie kriegen natürlich am meisten Kunden durch die Kasse durch, ja? Wenn Sie immer die mit dem kürzesten Auftrag nehmen. Also die meisten Kunden pro Zeiteinheit im Schnitt. Ja? Das Blöde ist natürlich, wenn einer mit dem großen Wagen dasteht dann, und kommt immer wieder ein kurzer vor, dann kann es natürlich passieren, dass der da sehr lange warten muss, ja? Oder vielleicht auch nie drankommt. Ja? Shortest Remaining Time First ist das Ganze nochmal gemischt mit Preemptive und heißt Response Ratio Next, werden wir uns auch noch anschauen, da berücksichtigt man noch die Wartezeiten. Ja, also der mit dem Großen, je länger der wartet, desto eher kommt er dann doch noch dran. So, und dann gibt es noch so mehrstufige Verfahren, wo man verschiedene Verfahren, also sagen wir für die kurzen Jobs macht man First Come, First Serve, aber wenn jemand dann doch etwas, sagen wir mal, nach 10 Millisekunden nicht fertig war, dann steckt man ihn in so eine Round-Robin-Verfahren, wo er mit allen anderen, die länger arbeiten, konkurrieren muss oder irgend sowas. Schauen wir uns jetzt einfach mal im Einzelnen an. Vielleicht noch so ein bisschen paar Literaturhinweise dazu. Es gibt also zum Thema Scheduling beliebig viel, auch theoretische Literatur. Ist also ein ganz beliebtes Spielfeld von Warteschlangentheoretikern. Da gibt es sehr sinnvolle Arbeiten. Es gibt auch sehr unsinnige Arbeiten, die sich also mit völlig unbrauchbaren Scheduling-Strategien beschäftigen und die dann also theoretisch bis ins Letzte untersuchen und auch da ein Paper nach dem anderen drüber veröffentlichen in der Fachliteratur, aber in der Praxis sind die Verfahren überhaupt nicht brauchbar, ja, weil sie zum Beispiel von irgendwelchen Annahmen ausgehen, die in der Realität nicht realisierbar sind, dass man eben einfach zum Beispiel weiß, in welchem Abstand Prozesse ankommen. Ja? Oder dass man eben von allen Prozessen die Rechenzeiten von vornherein weiß. Ja? Ich meine, das kann ich theoretisch natürlich untersuchen, aber in der Praxis, also außer jetzt von solchen speziell untersuchten Echtzeitsystemen, in einem interaktiven System kenne ich einfach die Rechenzeiten von vornherein nicht. Ne? Gut, ich kann Abschätzungen machen, werden wir gleich auch noch sehen. Ja? Und das Interessante dabei ist, also ich meine, wie gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr gute Arbeiten, sehr interessante Arbeiten. Das Interessante ist, sehr viele Betriebssystemgruppen auf der Welt, auch hier vor allem in Deutschland, beschäftigen sich genau mit dieser Variante der Betriebssystemarbeiten. Also wie modelliere ich sowas, wie mache ich Theorie drüber? Und das ist eigentlich auch das, worauf wir immer sehr stolz sind. Wir beschäftigen uns da ein bisschen mit, aber eigentlich eher weniger. Dafür bauen wir Systeme. Also wir wissen also wirklich, wie man ein Betriebssystem baut und dann booten kann und auch neue Systeme baut. Und das machen wir bei uns in der Lehre eben auch sehr intensiv, also gerade in den Vertiefungsveranstaltungen Betriebssysteme, zum Beispiel mit den erweiterten Übungen. Da bauen wir halt wirklich from scratch ein Betriebssystem für ein Multicore, das man dann eben auf so einem Multicore-Prozessor dann booten kann und wo man eben sieht, was man alles tun muss, um so ein System überhaupt hochzubekommen und wie man dann da drin eben Prozessumschaltungen und Scheduling und so ein Zeugs macht. Gut, schauen wir uns mal an. Also First Come, First Serve. Die Prozesse werden nach ihrer Ankunftszeit eingeplant und die sich daraus ergebende Reihenfolge in der entsprechenden Reihenfolge verarbeitet. Also klassische Supermarktkasse, nicht verdrängend, setzt kooperative Prozesse voraus. Ja, in der Beziehung setzt kooperative Prozesse voraus. Man bearbeitet die Prozesse natürlich nicht wirklich, bis sie ganz fertig sind, sondern natürlich nur die jeweilige Rechenphase, also das, was Bosch CPU-Stoß nennt. Ne? Also es wird immer eine Rechenphase zu Ende gearbeitet, aber in dem Augenblick, wo dann eine Ausgabephase folgt, wird der Prozess natürlich letztendlich wieder hinten eingereiht. Ja? Also es geht jetzt an der Stelle nicht darum, dass ein Prozess ankommt und dann inklusive seiner Wartephasen die CPU monopolisieren kann, sondern eben nur immer für eine Rechenphase. Und nach einer Ausgabephase, die nächste Rechenphase, ist im Prinzip eine neue Ankunft. Ja? Die Gerechtigkeit an der Stelle geht zulasten einer hohen Antwortzeit bei interaktiven Prozessen und auch einem niedrigen Ein-Ausgabedurchsatz. Denn unter Umständen gibt es ja Prozesse, die würden ganz wenig nur rechnen und dann die nächste Ein-Ausgabe anstoßen. Und eine Ausgabe läuft ja parallel zur CPU. Ja? Aber wenn einer natürlich dann in der Warteschlange hinten hängt und seinen nächsten EA-Stoß überhaupt nicht anstoßen kann, ja, dann hat unter Umständen auch das EA-System nichts zu tun. Also die Geräte, die dann direkt per DMA in den Speicher was reinschreiben könnten, sondern die CPU wird unter Umständen von einer langen Rechenphase mehr oder weniger monopolisiert und der Rest des Gesamtsystems liegt brach. Ja, also gerade wenn Sie so ein Misch haben zwischen kurzen und langen Rechenphasen, dann ist das also kein gutes Verfahren. Wenn Sie lauter sehr kurze Phasen haben, dann ist es ein optimales Verfahren, es ist unheimlich einfach zu implementieren. Und in der Praxis wird dieses Verfahren zum Beispiel implementiert, um die Nachbearbeitung von Interrupts. Ja, also wenn ein Interrupt bei der CPU reinkommt, dann geht das System in den Systemkern, macht hier aber normalerweise nur eine ganz kurze Vorverarbeitung und tut den Rest, also zum Beispiel das Aufwecken von Prozessen und solche Sachen, in so eine zweite Phase auslagern. Und diese Interrupt-Nachbearbeitungen, die werden typischerweise dann first come, first serve abgearbeitet, denn die sind auch kurz. Ja? Ich meine, da reden wir über ein paar hundert Zyklen vielleicht und die sind auch alle sehr ähnlich lang. Und dann ist das ein sehr effizientes Verfahren, es würde sich überhaupt nicht lohnen, da irgendwo nochmal Unterbrechungen einzuführen oder so. Und also da ist es gut, aber in dem Moment, wo Sie also lange Rechenphasen haben und andere haben kurze, ist es also eher schlecht. Und wir bekommen so einen Konvoi-Effekt eben, das heißt also kurze Prozesse oder kurze Rechenphasen folgen einem langen und stauen sich hinter dem natürlich. Ne? Und wenn man diese normalisierte Durchlaufzeit von Prozessen berechnet, einfach so mal hier im Vergleich, also ich habe einen Prozess, der kommt zum Zeitpunkt 0 an, rechnet auch nur quasi einen Clock-Tick, also eine Zeiteinheit und ist dann fertig, okay, das ist fein. Dann kommt zum Zeitpunkt 1 einer, der soll 100 Ticks rechnen, ist dann zum Zeitpunkt 101 fertig, das passt ja auch. Und dann kommt zum Zeitpunkt 2 einer, der will, ja, das ist der mit der Milchtüte, der will nur einen Clock-Tick rechnen. Und ja gut, der muss aber erstmal letztendlich 99 warten, bis er überhaupt drankommt, um dann sofort danach fertig zu sein. Und da ist natürlich jetzt hier die normalisierte Durchlaufzeit, also das Verhältnis von Durchlaufzeit zu Bedienzeit katastrophal. Das ist jetzt natürlich ein krasses Verhältnis, nicht? Und wenn da nochmal ein langer hinterherkommt, naja gut, da geht's schon, ja. Der dazwischen, der stört ihn ja fast nicht, er muss halt den ersten abwarten, aber das Verhältnis seiner Wartezeit zu seiner tatsächlichen Bedienzeit dann ist noch vernünftig, also das liegt etwa bei 2 dann insgesamt und das geht. Aber man sieht halt diese große Varianz, die man hier drin hat und das ist natürlich nicht schön. Ja. Gott, also insofern ist das Verfahren ist geeignet, aber eben nur für bestimmte Zwecke. Anderes Verfahren, Round Robin, ist ganz klassisch, ist ein verdrängendes First Come, First Serve. Wir haben Zeitscheiben und wir haben an dieser Stelle eben den CPU-Schutz. Es kann eben kein Prozess die CPU monopolisieren. Die Prozesse werden also nach ihrer Ankunftszeit eingelagert und in regelmäßigen Zeitabständen werden sie quasi umgeplant, das heißt, sie werden von der CPU runtergenommen und wieder hinten angestellt. Es ist ein verdrängendes Verfahren, wir nutzen also periodische Unterbrechungen. Eben so ein Zeitgeber, die Prozessoruhr liefert eben diese Programmunterbrechungen und jeder Prozess erhält eine Zeitscheibe zugeteilt, die er maximal rechnen darf. Also diese Zeitscheibe ist eine obere Schranke für seine Rechenphase. Es kann durchaus sein, dass er weniger lange rechnet, weil er halt vorher schon eine Ausgabe wieder macht und warten muss. Dann kann es also gut sein, dass ein Prozess seine Zeitscheibe überhaupt nicht nutzt, jedenfalls nicht komplett nutzt. Dieses Verfahren verringert natürlich die bei First Come, First Serve auftretenden Benachteiligungen. Im Wesentlichen hängt es aber von der Zeitscheibenlänge ab. Ja? Wenn man die Zeitscheibe sehr lang macht, dann wird es irgendwann First Come, First Serve. Ja? Weil je länger die Zeitscheibe wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Prozesse die Zeitscheibe gar nicht nutzen, weil sie sowieso vorher wieder eine Ausgabe machen. Also dann degeneriert es quasi zum First Come, First Serve. Wenn Sie die Zeitscheiben sehr kurz machen, ja, dann haben Sie vielleicht schon den Effekt, dass eben der mit der Milchtüte sehr schnell drankommt. Ja? Aber das Problem ist natürlich die Umschaltung. Ja? Also einen Prozess vom Prozessor zu verdrängen. Ja, also Sie müssen hier die Umschaltung machen, es kommt ein anderer dran, irgendwann kommt der hier wieder dran. Prozessumschaltungen sind teuer, kosten, ja, also die Frage ist einfach, wie hoch ist das Verhältnis der Umschaltung zur Länge einer Zeitscheibe? Ja? Und wenn Sie natürlich die Umschaltzeiten, also wenn Sie die Zeitscheiben so kurz machen, dass die Umschaltzeiten einen wesentlichen Prozentsatz einer Zeitscheibenlänge ausmachen, ja, dann verheizen Sie im Endeffekt einen Gutteil Ihrer Rechenzeit einfach mit Prozessumschaltungen. Ja? Und das ist dann natürlich irgendwann auch nicht mehr gut. Ja? Also eine gute Idee ist, wenn man die Zeitscheiben so ein bisschen länger macht als eine typische Rechenphase, sodass also im Normalfall Sie eigentlich nicht Prozesse verdrängen müssen. Ja. Funktioniert natürlich nicht, wenn die typischen Rechenphasen sehr lang sind. Ja. Aber wenn Sie so die mittlere Rechenphase betrachten, oder sagen wir mal die mittlere Rechenphase von den typisch interaktiven Prozessen, ja, wenn Sie ein paar, also so ein PI-Berechner hat ja unendlich lange Rechenphase, den brauchen Sie nicht mit reinrechnen. Aber so die typischen interaktiven, die sowieso wieder eine Ausgabe machen, wenn Sie sagen, okay, die müssen nie verdrängt werden, sondern die geben immer freiwillig ab und die paar, die rechnen, die verdränge ich dann eben. Dann ist das vielleicht ein ganz, ganz guter Misch. Ja. Aber wir bekommen trotzdem einen Konvoi-Effekt, weil die EA-intensiven Prozesse schöpfen eben ihre Zeitscheiben selten aus und die CPU-intensiven schöpfen sie aus. Und wenn Sie jetzt dann so drei oder vier CPU-intensive in der Queue haben, dann müssen Sie im Prinzip diese drei oder vier Zeitscheiben komplett abwarten und dann hängen vielleicht ein paar hinten dran, die auch wieder bloß ein paar Zyklen arbeiten würden. Und ja gut, und Zeitscheibe, was ist eine sinnvolle Länge? Gott, irgendwo 100 Millisekunden oder sowas. Ja? Also zwischen 10 und 100 Millisekunden macht man so typischerweise. Und ja gut, ist schon eine lange Zeit irgendwo, ja, wenn Sie da, also 100 Millisekunden ist heutzutage nicht mehr so üblich, aber nehmen wir mal 10 Millisekunden, ja, wenn Sie da 5 oder 6 Stück haben, ja gut, okay, 50, 60 Millisekunden ist jetzt nicht, das merken Sie noch nicht im interaktiven Betrieb, ja, aber, also es ist irgendwo eine Abwägungsfrage, ne, was man da macht. Man kann das Ganze noch ein bisschen optimieren, zumindest in Bezug auf stark interaktive Prozesse. Nämlich, dass man sagt, okay, wenn einer eine Ausgabe gemacht hat, dann kommt er danach bevorzugt wieder dran. Dann muss er also nicht sich hinten anstellen, hinter welchen die sowieso nur rechnen wollen, sondern er wird quasi vorgezogen. Ja. Und das macht man dadurch, dass man letztendlich eine Vorzugsliste macht, bearbeitet man nach FIFO, denn das sind ja sowieso sehr Kurzrechnende, da brauche ich kein anderes Verfahren. Und gut, ich könnte sie im Endeffekt, ich kann sie nach FIFO bearbeiten. Das hat vielleicht einen Nachteil, wenn ich sehr hochinteraktive Prozesse habe, die sich da immer wieder schnell anstellen, ja, dann habe ich solche eventuell, ja, immer wieder vor mir. Ja. Andere Möglichkeit wäre, dass ich den Zeitscheibenrest berücksichtige. Das heißt also, wenn jemand seine Zeitscheibe fast ganz abgearbeitet hat, dann kommt er vielleicht schneller wieder dran, wie jemand, der quasi um den Rest seiner Zeitscheibe noch zu bearbeiten, als jemand, der nur ganz kurz gerechnet hat und quasi noch eine große Zeitscheibe übrig hat. Also das kann man sich überlegen, wie man das macht. Gucken wir uns das mal einfach im Bildchen an, die zwei Verfahren gegeneinander. Also das war jetzt das Round Robin. Es gibt drei Möglichkeiten, wie jemand hier in die Queue reinkommt. Das erste, es kommt ein neuer in die Bereitliste rein. Dann kann es sein, dass jemand seine Zeitscheibe zu Ende gerechnet hat, verdrängt wird, dann wird er wieder hinten angestellt und es kann sein, dass einer seine Zeitscheibe nicht zu Ende rechnet, aber eben eine Ausgabe macht, in Zustand blockiert übergeht, wartet, dann irgendwann aufgeweckt wird und dann hier wieder sich hinten anstellt. Ne? Und alle stellen sich hinten an. Das ist da das Problem eben. Ne? So, mit der Vorzugsliste schaut es dann so aus. Die Neuen kommen in die normale Bereitliste, wenn einer die CPU Zeitscheibe abgearbeitet hat, kommt er auch hier hinten wieder dran, aber wenn einer blockiert wurde, dann kommt er in diese spezielle Liste und die CPU nimmt, wenn hier jemand drin ist, immer erst die hier und nur wenn diese Liste hier leer ist, dann wird hier draus genommen. Ja. Und nachdem man davon ausgeht, dass eben, nachdem die hier ja erstmal eine Ausgabe machen müssen, warten die ja hier eher länger. Ja. Und die rechnen ja sowieso nicht lange. Typischerweise. Das heißt, wenn ich hier einen rausnehme, ist die Chance, dass die CPU sehr schnell wieder frei wird, sehr groß. Und ein Problem bekomme ich erst dann, wenn ich so viele Interaktive habe, dass hier ständig einer drin steht, weil dann haben die keine Chance mehr. Ja. Aber nachdem wir also hier typischerweise von wenigen Mikrosekunden reden, was wir hier bei denen rechnen, und hier über viele Millisekunden rechnen, kann ich davon ausgehen, dass ich diese und die eine Ausgabe typischerweise die Wartezeiten auch im Millisekunden- bis Sekundenbereich liegen. Ja? Also ein interaktiver Prozess, der auf Tastatureingaben wartet, ja? Ja, der wartet hier, gut, je nachdem, wie schnell Sie tippen, eben auch im Bereich von ein paar hundert Millisekunden bis viele Sekunden. Ja? Also wenn Sie Adler-Suchverfahren haben, dann kommt er nicht oft dran. Ja? Und insofern ist es typischerweise dann kein Problem mit dieser Vorzugsliste, dass die ständig voll ist. Ja? Also Sie haben da quasi eine sehr geringe Ankunftsrate bei den aufgeweckten Prozessen. Ja? Ja, also das wird erst dann zum Problem, wenn Sie so viele Ein-Ausgabe, ja, dann ist aber Ihr Ein-Ausgabesystem irgendwie sowieso überlastet und dann kommen die, dann hängen die hier in der Ein-Ausgabe irgendwo fest, weil das EA-System überlastet ist und kommen hier auch nicht rein. Ja? Also insofern, die ist typischerweise eher leer, ja, oder hat vielleicht mal ein oder zwei drin, aber mehr nicht. Gut, ich wollte nochmal schauen, habe ich da noch irgendwas vergessen, was dazu zu sagen wäre? Aber nee, eigentlich nicht. Gut, ja. Gut, nächstes Verfahren wäre Shortest Process Next. Die Prozesse werden nach ihrer erwarteten Bedienzeit, also man hat eine Abschätzung, wie lange wird der denn rechnen. Und die kürzesten nehme ich dran. Ja? Zuerst dran. Die Grundlage dafür ist natürlich ein a priori Wissen über die Prozesslaufzeiten. Und da ist es jetzt natürlich nicht wieder bei der Supermarktkasse, da können Sie einfach in die Wagen reinschauen, wie voll die sind. Das Problem, das geht so natürlich nicht bei Prozessen. Sie müssen halt überlegen, woher weiß ich da was. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also beim Stapelbetrieb könnte es sein, dass der Programmierer irgendwelche Fristen setzt, dass der Programmierer Aussagen darüber macht, wie lange wird denn das Ding brauchen. Im normalen so Produktionsbetrieb könnte man sagen, okay, ich mache Probeläufe und erstelle eine Statistik. Und, ja, also wenn immer wieder das Gleiche abläuft, ja, was also so bei der Steuerung von irgendwelchen Maschinen ja der Fall ist, dann kann ich natürlich einfach in einem Probelauf mir das anschauen und dann weiß ich, wie lange was brauchen wird. Im Dialogbetrieb geht es natürlich nicht. Ich muss eine Abschätzung machen zur Laufzeit und eine Möglichkeit ist natürlich zu gucken, wie lange hat denn so ein Prozess in der Vergangenheit typischerweise gerechnet. Und wenn Sie sich Programme anschauen, Programme laufen typischerweise in Schleifen. Und insofern können Sie schon davon ausgehen, wenn also eine Ein-Ausgabe-Operation erfolgt ist, quasi das Rechnen bis zur nächsten Ein-Ausgabe-Operation, dass das schon eigentlich immer wieder ähnlich sein wird. Es kann durchaus sein, dass ein Programm in verschiedenen Phasen läuft, dass erstmal Daten eingelesen werden, dann wird irgendwas berechnet, dann werden Daten ausgegeben. Das heißt also, dieses Verhalten kann sich verändern, aber die Chance, dass also wenn er die letzten drei Mal drei Millisekunden gerechnet hat, dass das nächste Mal auch wieder in der Größenordnung liegen wird, ist deutlich höher, als dass das völlig anders ist. Ja? Und insofern kann man solche Abschätzungen durchaus machen und liegt da zumindest nicht so völlig daneben. Ja, und dann wird einfach die Bereitliste aufsteigend nach den Laufzeiten sortiert und ich nehme die kürzesten eben zuerst dran. Und eben die Abschätzung erfolgt entweder statisch, bevor das Ganze gestartet wird oder dynamisch zur Laufzeit. Ich habe natürlich eine Verkürzung von Antwortzeiten, ich bekomme eine Steigerung der Gesamtleistung des Systems, ja, also der Durchsatz meines Systems steigt. Ich habe ein Problem, ja, wenn ich, wie ich gesagt habe, bei der Supermarktkasse, wenn ich natürlich immer quasi den aus der Schlange rausnehme, der die wenigsten Artikel hat und einer hat einen ganz vollen Wagen, dann kann es sein, dass der letztendlich mir da am Ende verhungert, ja, weil halt immer wieder jemand kommt, der weniger hat. Ja. Insofern ist das für all die, die wenig haben, eine feine Sache, aber wenn sie wirklich mal was viel zu rechnen haben, kann es zum echten Problem werden. Und dann ist natürlich wieder die Frage, kann man da was gegen tun? Ja. Die Frage ist jetzt, wie schätze ich die Dauer von so einer Rechenphase ab? Ja, eine Möglichkeit ist, ich bilde einfach einen Mittelwert über die bisherigen Rechenphasen eines Prozesses, ja, indem ich also im Endeffekt heißt es, ich habe diese Rechenphasen Ti und ich summiere über eben alle n Rechenphasen einfach auf und dividiere durch n. Ja, und sage, okay, dieser Mittelwert ist einfach meine Abschätzung für die nächste Stoßlänge, Rechenphasenlänge. Das kann ich so berechnen, dann müsste ich natürlich mir alle aufschreiben, das ist ein bisschen blöd. Ich kann es aber auch, im Endeffekt ist es nichts anderes wie das, die letzte Stoßlänge, n ist 1 mal n, der letzten Stoßlänge, plus 1 durch n mal der letzten Rechenphase. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Das Verfahren geht aber davon aus, dass das im Prinzip einigermaßen gleich verteilt ist, die Länge der Rechenphasen, was in der Praxis häufig nicht ist. Ja. Es kann also durchaus eben sein, wie ich gesagt habe, dass ein Programm in Phasen, verschiedenen Phasen arbeitet und wenn Sie da jetzt so in der Anfangsphase sehr starke Ein-Ausgabe hatten, dann hatten Sie zwischendrin quasi eine komplexe Berechnung, das Programm hat sehr viel gerechnet, hat also lange Rechenphasen gehabt und am Schluss machen Sie jetzt wieder Ausgaben, dann haben Sie wieder sehr kurze Rechenphasen nur. Dann ist es ja blöd, wenn diese langen Rechenphasen, die ja dann in diesem Mittelwert voll drin stecken, die machen Ihnen ja Ihre Abschätzung völlig kaputt. Ja? Und deswegen ist eine andere Idee, dass man sagt, okay, den letzten Rechenphasen gebe ich eine größere Gewichtung. Das heißt also, die Länge alter Rechenphasen wird schwächer gewichtet und geht dann eben nicht mehr so stark ein. Frage ist natürlich, wie messe ich noch so eine Rechenphase? Ja gut, im Endeffekt kann ich das immer bei den Prozessumschaltungen machen. Ja? Also Prozesseinlastung heißt ja letztendlich quasi einem Prozess den Prozessor geben und natürlich einen anderen vom Prozessor wegnehmen, also umschalten. Und im Endeffekt ist die Stoppzeit vom bisherigen Prozess in etwa die Startzeit vom neuen Prozess. Also, und insofern kann ich diese Differenzen letztendlich kann ich akkumulieren für jeden Prozess, das mache ich in den Prozessdatenstrukturen und dann habe ich da eine ganz gute Abschätzung. Ja. So, und wenn ich jetzt die früheren Rechenphasen letztendlich nicht so stark einbeziehen möchte, dann kann ich da einfach so einen Dämpfungswert reinnehmen, dass ich einfach sage, okay, meine Abschätzung, die nächste ist irgendein Wert Alpha mal letzte Rechenphase plus 1 minus Alpha der letzten Abschätzung. Ja. Und ich kann den konstant machen, ich kann den auch unterschiedlich machen, also ob ich das jetzt linear altern lasse oder irgendwo exponentiell, das ist auch nochmal so eine Überlegung. Aber wenn man sich das also anschaut, also wenn man das mal ausführt, also für ein Alpha 0,8, dann sieht man eben, alte Rechenphasen gehen eben ganz, ganz schwach nur noch ein. Ja? Und je nachdem ist die Frage, wie stark will man es dämpfen, abhängig davon kann man diesen Wert halt unterschiedlich nehmen. Ja. Gibt also aber unterschiedliche Formeln, wie man so eine Dämpfung durchführen kann. Ja. Ist aber also durchaus, zumindest vom Grundprinzip her ein guter Ansatz, eben die jüngere Vergangenheit stärker einzubeziehen als die ältere. So, was haben wir noch? Shortest remaining time first. Also das ist jetzt so richtig hübscher Lernstoff, ne? Also ist vielleicht auch eine besondere Vorlesung, also Sie brauchen keine Angst haben, es sind nicht alle Vorlesungen so, dass wir 1000 Verfahren auflisten, ja. Aber wenn Sie sich alte Klausuren anschauen, ich meine, nach solchen Verfahren kann man natürlich wunderschön auch fragen, ja, also das ist, aber wie gesagt, wir haben nicht jede Vorlesung solcher Geschichten. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, sagen wir, einen Überblick über solche Verfahren zu haben, ist letztendlich schon ganz nützlich, weil ich habe Ihnen doch bei vielen Verfahren jetzt immer schon wieder gesagt, an welchen Stellen sie dann in der Praxis auch durchaus mal nützlich einzusetzen sind. Also es ist nicht so, dass diese Verfahren vom Konzept her nur theoretische Bedeutung haben, sondern sie finden in realen Systemen in unterschiedlichen Fällen durchaus unterschiedliche solche Verfahren. Ja. Und gerade wenn man so im Bereich von eingebetteten Systemen Software baut, ist es häufig schon so, dass man eben auch so Planungsverfahren mitprogrammiert. Ja, gut, häufig hat man natürlich irgendwelche kleinen Betriebssysteme, auf die man zurückgreift, aber auch da ist es natürlich so, dass man sehr häufig beurteilen muss, ja gut, das Ding hat einen Scheduler drin, ist der eben für meinen Anwendungsfall überhaupt geeignet? Ja, unter Umständen brauche ich einen anderen. Ja, einen anderen Scheduler zu implementieren, ist kein großes Ding. Ja. Aber man muss natürlich eine Idee haben, welche Verfahren gibt es und wie sind sie wo geeignet. Und deswegen finde ich, ist dieser Überblick, also da eine grobe Vorstellung zu haben, welche Kategorien gibt es, durchaus letztendlich schon was Nützliches, was man aus dieser Veranstaltung auch mitnehmen sollte. Ja. Und letztendlich, wenn Sie sich alte Klausuren anschauen, also kommt ja immer so wieder die Frage, was sind so die wichtigen Themen? Und was manche Kollegen ja machen, was wir bei unseren Folien eigentlich nicht haben, so an jedem Kapitel nochmal, was sollte man wirklich daraus mitnehmen? Wir haben zwar so kurze Zusammenfassungen, wo die wichtigen Punkte draufstehen, aber weisen eigentlich gar nicht so explizit darauf hin. Aber wenn Sie sich alte Klausuren mal anschauen, und die stehen ja alle im Netz zur Verfügung, dann können Sie schon davon ausgehen, also das, was wir typischerweise in den Klausuren fragen, sind zum großen Teil auch die Punkte, bei denen wir auch wollen, dass Sie das aus dieser Veranstaltung auch quasi in die Zukunft mitnehmen, ja, und dass hinterher zumindest noch eine Idee davon haben. Ja. Und nachdem ich davon ausgehe, dass die Klausurvorbereitungen im Prinzip auch anhand alter Klausuren und eben des Vorlesungsstoffs erfolgen, erreichen wir typischerweise diesen Effekt damit natürlich dann auch. Ne? Gut, also, wo waren wir? Wir hatten zuletzt Shortest Process Next, also wir nehmen immer den kürzesten, Shortest Remaining Time First ist im Prinzip das gleiche, aber wenn ein neuer ankommt, vergleichen wir das, die Rechenzeit, die der haben wird oder abgeschätzt haben wird, nochmal mit dem der Zeit, die der gerade Laufende quasi noch brauchen wird. Ja, also seine Remaining Time. Ja. Der hat ja vielleicht schon ein paar Zeiteinheiten abgearbeitet. Ja, nehmen wir mal an, wir haben geschätzt, der braucht 10 Zeiteinheiten. Der hat schon 5 gearbeitet, er braucht jetzt also noch 5. Und jetzt kommt einer an mit der Schätzung von 3 Zeiteinheiten. Ja, dann habe ich eine Remaining Time von 5 und einer kommt mit 3. Also nehme ich den zuerst dran, ich verdränge den mit seinen 5 und gebe den mit 3 die CPU. Ja. Gott, also das ist genau das, was hier steht. Und die Umplanung erfolgt also letztlich ereignisbedingt, also immer wenn quasi ein neuer Prozess ankommt, wird geguckt, ist es sinnvoll jetzt umzuschalten oder nicht. Also letztendlich typischerweise immer, wenn so eine EA-Phase eines wartenden Prozesses fertig ist, wenn der also aufgeweckt wird, aus dem Zustand blockiert, aufgeweckt wird, in den Zustand bereit überführt wird, zu dem Zeitpunkt wird diese Planung, Umplanung, das Scheduling durchgeführt. Natürlich auch, wenn ein neuer Prozess quasi frisch ankommt. Diese Verdrängung führt natürlich zu noch besseren Antwort- und Durchlaufzeiten. Wir haben natürlich einen Overhead zur CPU-Stoßlängenabschätzung, also die Abschätzung der Rechenphasen. Und also das ist der wesentliche Unterschied zum Virtual Round Robin. Ja. Das Virtual Round Robin bevorzugt ja auch die Interaktiven, die typischerweise eine kurze Rechenphase haben, aber beim Virtual Round Robin wird halt keine Abschätzung gemacht, wie lange wird der rechnen. Ja. Und diese Berechnungen, die durchzuführen, ist natürlich schon die Frage, kann man das mit, ist das billig genug, ja? Oder nimmt eben letztendlich die Scheduling-Strategie selber zu viel Rechenzeit in Anspruch? So, noch eine. Heißt Response Ratio Next. Das Problem mit den ganzen Shortest Job First und Shortest Remaining Time First sind halt die mit dem großen Wagen an der Kasse. Ne? Die also da unter Umständen sehr lange warten. Und eine Möglichkeit wäre, dass man die Wartezeiten mit berücksichtigt. Das heißt also, je länger einer wartet, desto quasi dringlicher wird er, auch wenn er lange Rechenzeit hat. Ja? Das heißt also, es wird in regelmäßigen Abständen einfach so ein Verhältniswert R berechnet und der ist im Endeffekt die bisherige Wartezeit plus die abgeschätzte Bedienzeit dividiert durch die Bedienzeit. Und je länger die Wartezeit wird im Verhältnis zur erwarteten Bedienzeit, desto größer wird dieses R natürlich. Und je größer das R wird, desto eher nimmt man so einen Prozess dran. Ja? Also wenn man jetzt einen Prozess hat, wo man schätzt, der wird 100 Zeiteinheiten brauchen, dann wird er vermutlich auch irgendwo mindestens so lange warten müssen, bis er dann mal drankommt. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Ne? Also nehmen Sie jetzt wieder das Ding an der Supermarktkasse, jetzt kann man natürlich schon sagen, okay, der hat den vollen Wagen, dann muss der, irgendwo 5 Minuten warten. Aber dann, wenn er dann dran ist, und wir haben, wenn man Shortest Process Next machen würden, dann ist es blöd, aber wenn man Shortest Remaining Time First haben, dann haben wir nochmal eine Verdrängung drin. Das heißt, der monopolisiert anschließend auch nicht die CPU, dieser langlaufende, sondern kann halt mal ein Stückchen laufen. Und wenn dann wieder ein kürzerer drankommt, allerdings auch wieder unter Berücksichtigung der Wartezeit, es wird immer diese Response Ratio berechnet, wenn dann ein kürzerer kommt, der quasi dann für seine kurze Sache auch entsprechend viel schon gewartet hat, dann verdrängt der dann halt unter Umständen auch diesen lange laufenden. Gut. Ist ein Verfahren, das. Ja, komisch. Weiß nicht, hat vielleicht auch ein Scheduling-Verfahren da drin. Ja. Das ist ein Verfahren, das ich in der Praxis bisher selten gesehen habe. Ja, also ich denke, man kann ein bisschen abschätzen, wo der Sinn davon ist, aber also auch diese Shortest Remaining Time First, muss ich sagen, sind wir relativ selten untergekommen bisher. Aber ich denke, bevor man Shortest Remaining Time First macht, wenn man, sagen wir mal, eine größere Varianz in den Rechenphasen hat, dann ist ein Shortest Remaining Time First blöd, weil dann haben Sie den Verhungerungseffekt. Ja? Also wenn Sie größere Varianz in Rechenphasen haben und wollen aber letztendlich eine hochpriore Berücksichtigung von Kurzrechnenden haben, dann ist das eigentlich so das Verfahren der Wahl. Gut. Ja, dann haben wir noch Queue-Verfahren oder Multilevel-Queue-Verfahren. Das sind jetzt Mischbetriebe, wo also verschiedene der bisher eingesetzten Verfahren irgendwo miteinander betrieben werden können. Prozesse werden also typischerweise bei dem Multilevel-Queue nach einem Typ eingeplant. Also typische Sachen wären System-, Dialog- oder Stapelprozesse. Systemprozesse typischerweise sehr kurzlaufende, Dialogprozesse welche mit hoher Ein-Ausgabe, Stapelprozesse langlaufende. Ja. Und bei einem langlaufenden machen natürlich sehr kurze Zeitscheiben keinen Sinn, weil dann ist im Vergleich zu der gesamten Rechenzeit die Umschaltzeit einfach unnötig teuer. Bei Systemprozessen macht Verdrängung gar keinen Sinn, weil sie sowieso bloß ganz kurz laufen. Und bei Dialogprozessen machen kurze Zeitscheiben eigentlich ziemlich viel Sinn, weil sie typischerweise die Zeitscheibe sowieso nicht ausnutzen. Ja? Aber wenn mal einer dabei ist, der ein bisschen mehr rechnet, dann wollen sie den natürlich auch verdrängen können. Ja? Also das ist so sind die unterschiedlichen Konzepte. So, bei Systemprozessen, man kann Shortest Process Next machen. Man wird nicht verdrängen, aber man könnte sie nach der Länge sortieren. Man kann auch einfach First Come, First Serve machen. Bei den Dialogprozessen ist sicherlich ein Round Robin keine dumme Idee. Und bei den Stapelprozessen ist ein First Come, First Serve oder ein Round Robin mit sehr langen Zeitscheiben. Mit deutlich längeren Zeitscheiben wie bei den Dialogprozessen vermutlich das Mittel der Wahl. Und wir haben ja gesagt, je länger die Zeitscheibe ist, desto eher mutiert so ein Round Robin sowieso zu einem First Come, First Serve. Ne? Zwischen diesen Listen brauche ich eine globale Einplanungsstrategie, die kann ich statisch machen, das heißt, ich habe Also die Listen, die tue ich bestimmten Klassen von Prozessen oder bestimmten Prioritätsebenen fest zuordnen, habe natürlich eine Verhungerungsgefahr. Also wenn ich sage, die Stapelprozesse, denen gebe ich die geringste Priorität, die kommen nur dann dran, wenn eben nichts anderes zu tun ist, dann kann es halt sein, dass sie nie dran kommen. Ja. Ich kann es dynamisch machen, ich könnte sagen, 40% meiner Systemzeit gebe ich den Systemprozessen, 40% gebe ich den Dialogprozessen, 20% den Stapelprozessen. Dann vermeide ich zumindest, dass da gar nichts mehr passiert. Ja? Also kann man so oder so machen. Ja. Wenn ich Prozesse so typisiere, dann ist das natürlich eine statische Entscheidung. Das heißt, die wird, wenn ich einen Prozess erzeuge, getroffen. Ich kann das aber natürlich prinzipiell auch dynamisch dann ändern. Das schauen wir uns auch noch an. Gut, also so würde das aussehen. Ich habe verschiedene Queues und habe dann eben hier global, wo ich entweder sage, okay, prozentuale Zeitanteile vergebe ich nach denen, oder ich sage, wenn hier oben einer drin ist, ich nehme immer die zuerst und nur wenn die leer ist, betrachte ich die und nur wenn die leer ist, betrachte ich die. Wobei, das hier geht noch, also die wird wahrscheinlich leer werden. Eine Round-Robin-Queue wird typischerweise nicht so leicht leer. Ne? Das heißt also, wenn ich hier sage, die hat Priorität über der, dann ist die Chance, dass die hier verhungert, relativ groß. So, und dann gibt es noch Feedback oder Multilevel-Feedback. Da werden die Prozesse nach ihrer Ankunftszeit erstmal eingeplant und dann in regelmäßigen Zeitabständen umgeplant, aber auch eventuell mit so einem Multilevel-Verfahren verknüpft. Ich habe also eine Hierarchie von Bereitlisten, kann also mehrere Prioritätsebenen haben. Erstmalige eintreffende Prozesse steigen ganz oben ein und steigen dann ab und schauen wir uns das einfach mal an, bevor ich das lange den Text erkläre. Also, ich habe hier eine oberste Queue, die wird nach First Come, First Serve bearbeitet, allerdings First Come, First Serve verdrängend. Sehr kurze Zeitscheibe. Jetzt ist die Frage, was heißt First Come, First Serve verdrängend? Naja, wenn einer wird hier rausgenommen, wenn er die Zeitscheibe, sagen wir mal, der Länge 1 abgearbeitet hat, wird verdrängt, aber kommt hier nicht wieder hinten rein, ist also kein Round Robin, sondern kommt in eine andere Queue, die vielleicht auch mit First Come, First Serve bearbeitet wird und die eine längere Zeitscheibe hat. Ja? Und die hier hat die oberste Priorität, das heißt also, solange hier was drin ist, nimmt die CPU immer hier es ist eine CPU, ja? Es sind also nicht zwei CPUs hier. Das ist vielleicht ein bisschen irritierend. Also solange hier was drin ist, nimmt die CPU die Jobs hier raus. Wenn die leer ist, dann nimmt die CPU die Jobs hier raus. Das ist überhaupt blöd mit den mehreren. Das muss ich mal aufschreiben, das müssen wir ändern, das Bild. Das gefällt mir nicht. So, wenn er die zwei Zeitscheiben abgearbeitet hat, wird er wieder verdrängt und geht dann vielleicht in die nächste oder irgendwann in die Ente-Queue und die wird nach Round Robin betrieben. Das heißt also, wenn nichts von denen hier mehr zu tun ist, habe ich hier vielleicht mit einer relativ langen Zeitscheibe einen Job, den nehme ich raus und am Ende der Zeitscheibe wird er wieder hinten angestellt. So, das Problem ist natürlich, wenn einer lange rechnet, dann fällt er hier relativ schnell einmal runter und dann ist er da unten und hat im Prinzip, steht dann immer hinter all den Kurzrechnern hinten an. Das ist natürlich blöd. Je länger er gerechnet hat, desto seltener kommt er noch dran. Und unter Umständen verhungert er jetzt endgültig. Ja. So, ich brauche also jetzt wieder so ein Anti-Aging-Verfahren, also quasi welche, die da unten alt werden, dass die sich wieder verbessern können. Und das passiert dadurch, dass ich abhängig von der Wartezeit jetzt hier irgendwann sagt, okay, wenn einer hier sehr lange gewartet hat, nehme ich ihn hier raus und hänge ihn hier wieder ein. Ja? Und wenn einer hier sehr lange gewartet hat, weil hier oben ständig was los ist, dann kann ich ihn nach einiger Zeit auch hier wieder rausnehmen und auch wieder in die oberste mal einhängen. Ja? So, dass also auch die lange warten mussten, zwischendrin mal ein bisschen rankommen. Das ist also so ein bisschen Effekt auch aus dem Highest-Response-Ratio-Verfahren, der da mit reinspielt. Ja. So, und das ist im Prinzip eigentlich so ein Verfahren, und das ist Multi-Level Feedback Queue. Das ist letztendlich eigentlich so das Standardverfahren, wie es in vielen Betriebssystemen, interaktiven Systemen heutzutage betrieben wird. Also beispielsweise also so ein Unix-Scheduler oder ein Solaris-Scheduler arbeitet so, die Linux-Scheduler arbeiten noch ein bisschen anders. Aber also beim Solaris-Scheduler ist die einzige Geschichte noch, dass Sie hier also pro, also Sie haben im Prinzip über, auf jeder Ebene Round Robin. Sie können dann aber in einer komplexen Tabelle einstellen, auf welcher Ebene wie lange Zeitscheiben sind und wenn einer hier seine Zeitscheibe abarbeitet, in welche Ebene er dann absteigt und in welcher Ebene wie lange die Wartezeiten sind und in welche er dann wieder aufsteigt. Da gibt es also eine riesige Tabelle dann im System und da können Sie im Prinzip ganz feingranular konfigurieren, wie eben das Rechenlängenabsteige- und Aufsteigeverhalten funktioniert. Und von der Zeit her, ich komme sicherlich nicht mehr bis in den Anhang heute, aber das Interessante an diesem tabellengesteuerten Verfahren ist natürlich, je nachdem, wie Sie das steuern, ja, wie schnell Sie die Prozesse absteigen lassen oder wie lange Sie sie in einer, auf einer Ebene lassen oder wieder hochlassen, können Sie im Prinzip Prozesse sehr, sehr schnell quasi in den Hintergrund drängen und selten drankommen lassen oder Sie können zwischen verschiedenen rechnenden Prozessen, sagen wir mal, eine starke aktive Konkurrenz laufen lassen. Und dieses Solaris-Betriebssystem ist also der Hauptansatzbereich, seitdem eben Sun Microsystems von Oracle geschluckt wurde und eigentlich ein Großteil seiner Kunden irgendwo, habe ich so das Gefühl, vergrault hat, also jedenfalls die Universitäten. Für die Universitäten ist Oracle als Systemlieferant eigentlich nicht mehr interessant von den ganzen Geschäftsbedingungen her. Die Firma konzentriert sich im Wesentlichen eigentlich auf den Großkundenmarkt, also so die Betreiber von großen SAP-Systemen, Banken, also große Datenbanken, die da betrieben werden, Versicherungsbereich und sowas. Ja, das sind also dann so diese dicken Spark-Prozessoren, die von Fujitsu zum Beispiel auch gebaut werden, auf denen das Solaris-System läuft und eben eine große Bank, die dann eben eine fette Datenbank betreibt, die fahren dieses Betriebssystem. Und abhängig davon wird von eben zum Beispiel vom Datenbanklieferanten, das ist in dem Fall ja auch dann Oracle, oder eben auch von SAP oder letztlich dem Anwendungssoftware-Zulieferer, werden dann solche Scheduling-Tabellen, also Konfigurationstabellen mitgeliefert. Und je nachdem quasi, was für ein Anwendungsszenario Sie fahren auf so einem Rechner, bekommen Sie im Prinzip die dafür optimal getunte Scheduling-Konfigurationstabelle, damit eben sich das System eben interaktiv oder im Hintergrundbereich eben optimal verhält. Ja? Und das ist eigentlich das Interessante dran, wenn eben so ein Verfahren eben sehr feingranular einstellbar ist, dass man dann eben so das gesamte Systemverhalten da unheimlich gut optimieren kann. So, ja, dann haben wir schließlich, und das ist jetzt wirklich das Letzte, das sind prioritätenbasierte Verfahren, statische Prioritäten. Das wäre das bei den Multi-Level-Queue oder dynamische Prioritäten, haben wir eigentlich bei vielen dieser Systeme. Also Virtual Round Robin haben wir ja unterschiedliche Prioritäten, vor allem wenn wir abhängig von der Restzeitscheibe Sachen wieder einsortieren, dann ist das ja quasi wie eine Priorität. Ja. Shortest Process Next, Shortest Remaining Time First, letztlich ergibt sich die Priorität aus der berechneten Rechenzeit oder erwarteten Rechenzeit. Das heißt also, ich habe einen Prozessvorrang, der eben eine bevorzugte Einlastung von Prozessen mit einer höheren Priorität eben bedeutet. Ich habe zwei Möglichkeiten, diese Priorität zu bestimmen. Ich kann es statisch machen zum Zeitpunkt der Prozesserzeugung, weil ich eben sage, okay, dieser Prozess ist besonders wichtig. Wenn der rechnen will, muss er auch bevorzugt drankommen. Oder dynamisch, also statisch wird sehr häufig eben gemacht, wenn man eben deterministisches Scheduling hat und vorberechnet, zu welchem Zeitpunkt welche Termine eben zu erreichen sind und auf der Basis eben die Prioritäten festlegt. Es kann durchaus sein, dass man auch statisch unterschiedliche Prioritäten in unterschiedlichen Phasen vorberechnet. Das geht dann schon. Ja. Dynamisch heißt zum Zeitpunkt der Prozessausführung, ist eine Laufzeitvariable im Betriebssystemkern, in der Prozessdatenstruktur. Die Berechnung erfolgt durch das Betriebssystem zum Beispiel aufgrund der Länge der bisherigen Rechen- und Einausgabe- und Wartezeiten. Also so macht typischerweise ein Unix-System das. Man kann es auch in Kooperation mit dem Anwendungsprogramm machen. Das Anwendungsprogramm kann sagen, wie wichtig es ist, und dann wird es vielleicht bevorzugt behandelt, oder unter Unix gibt es diesen Nice-Systemaufruf. Da kann ein Programm sagen, okay, ich möchte mich nett verhalten gegenüber dem anderen, das ist mir nice. Und dieser Nice-Value, je größer der ist, also desto netter ist es, das heißt, der wird in die Prioritätsberechnung einfach mit einbezogen. Und je größer der Nice-Value ist, desto schlechter ist die Priorität, die am Ende rauskommt. Ja? Macht der Standardbenutzer typischerweise gar nicht, dass man sagt, okay, ich lasse das Programm laufen, aber ich will niemanden stören, dann gebe ich ihm einen hohen Nice-Value. Umgekehrt, dass man einen negativen Nice-Value gibt, geht auch, dieser negative Nice-Parameter ist Prozessen vorbehalten, die Super-User-Rechte haben. Ja, also jeder normale Benutzer darf das sinnigerweise nicht tun, ja? Sonst tut sich nicht mehr viel. Ja? Aber wenn ich also als Systemadministrator irgendwas habe, das muss jetzt einfach schnell passieren, dann kann ich also hier so Nice-20 machen und dann läuft der im Prinzip eigentlich vor allen anderen. Gut. In allen Echtzeitsystemen brauche ich letztendlich Prioritäten, ja? Weil ich, wenn ich Termine habe, muss ich aufgrund der Termine eben Prioritäten setzen können. Ansonsten geht das nicht. So, wenn wir das jetzt nochmal gegenüberstellen, die verschiedenen Verfahren, die wir betrachtet haben, also First Come, First Serve ist kooperativ, genauso wie Shortlist Process Next. Verdrängende Verfahren haben wir Round Robin, Virtual Round Robin, Shortest Remaining Time First heißt Response Ratio Next und die Feedback-Strategien. Probabilistische sind Shortest Process Next und Shortest Remaining Time First, auch heißt Response Ratio Next, weil die letztendlich eben abhängig weil die Zeiten eben berechnen, abhängig davon, was der Prozess tut. Deterministische haben wir uns so bisher nicht angeschaut, jedenfalls nicht die von sich alleine das sind. Wer sich dafür interessiert, es gibt bei uns die Vorlesung Echtzeitsysteme als Vertiefungsbereich, entweder im 5. Semester oder dann im Master. Und da beschäftigen wir uns ganz intensiv mit so einem Zeug. So, Multilevel Queue ist letztendlich eben so eine gewisse Mischung aus diesen verschiedenen Verfahren. So, zusammenfassend kann man nochmal sagen, also wir haben die Einplanungsstrategien erstmal so ein bisschen kategorisiert in kooperative versus verdrängende Strategien, deterministisch versus probabilistisch, symmetrische, asymmetrische, entkoppelt, gekoppelt kam da vorne nicht vor. Welche waren denn das? Sorry. Okay, das passt irgendwo nicht dazu. Gut. Okay, aber die anderen Kategorien haben wir eben so besprochen. Dann haben wir eine ganze Reihe von Verfahren uns angeschaut. First Come, First Serve als kooperatives Verfahren. Round Robin, Virtual Round Robin als verdrängendes Verfahren. Und dann die probabilistischen und diese mehrstufigen Verfahren. Und kurz über Prioritäten noch gesprochen. Und im Anhang gibt es eine Reihe von Fallstudien. Und ich denke, die gucken wir uns jetzt nicht im Einzelnen an, weil da kann ich mit Sicherheit noch mal eine halbe Stunde drüber reden. Sonst. Aber ich denke, das ist mal so ein bisschen zum Durchblättern als vielleicht ganz interessant und ist aber dann auch kein konkreter Klausurstoff natürlich. Okay, soweit für heute. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und schauen uns dann Prozessumschaltungen an.